Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die Ortsumgehung heißt das große literarische Projekt, das den Schriftsteller Andreas Meyer seit einigen Jahren umtreibt. Es ist auf 11 Bände angelegt. Die bereits erschienenen tragen Titel wie Der Ort, die Straße, das Haus oder das Zimmer und jetzt die Familie. Darin geht es wieder in die Region, aus der Andreas Meyer kommt, die Wetterau, Friedberg, Bad Nauheim. Dort tief ins Haus, in die verwandtschaftlichen Verwicklungen und Selbstzerstörungsmechanismen der Familie. In Frankfurt, wo der im Vorjahr erschienene Band Die Universität spielte, sitzt Andreas Meyer jetzt in einem Studio des Hessischen Rundfunks. Guten Morgen, Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Es zieht Sie offenbar immer wieder in diese Region zurück. Sie leben ja, habe ich gelesen, derzeit hauptsächlich in Hamburg. Was zieht Sie da immer wieder nach Frankfurt und Friedberg und in die Wetterau?
Wir hatten jetzt vorgestern den Welchestag. Das ist der Pfingstdienstag, das ist ja ein berühmtes Volksfest bei uns. Mein erster Roman hieß Welchestag und das lasse ich mir nicht nehmen, nach wie vor auf den Frankfurter Welchestag zu gehen. Und nächsten Montag habe ich hier eine Buchpremiere, also hänge ich gerade so ein bisschen in den Seilen hier.
Der Welchestag, der erschien vor fast 20 Jahren. Seitdem gibt es viele süchtige Andreas Meyer-Leser. Ich persönlich verschlinge auch jeden neuen Band, auch jetzt der Ortsumgehung. Habe aber immer das Gefühl, wenn ich anderen versuchen will zu erklären, was das eigentlich für ein Projekt ist, dann wird es irgendwie schwierig. Können Sie das mal versuchen?
Das Projekt wird sich erst vom Ende her zeigen. Ich nenne das immer eine Glaubens- und eine Krankengeschichte, Glaubens- und Krankheitsgeschichte, was ich da schreibe. Die ersten Bände sahen natürlich erstmal überhaupt nicht so aus. Da ging es um das Kind und wie man in Gesellschaft reinwächst, wie man mit Gruppen umgehen lernt oder vielleicht auch nicht umgehen lernt. Wie man zum ersten Mal sowas wie Sexualität an den anderen erkennt, an sich selbst noch nicht, weil man noch zu jung ist. Aber die Diskussionskreise in den Texten weiten sich immer mehr und soll gegen Ende der Ortsumgehung schon recht universal werden. Der letzte Band wird ja der liebe Gott heißen. Das ist jetzt, darüber reden die Leute dann immer sofort, wenn sie das hören. Was, der liebe Gott? Aber das wird der Endpunkt sein. Am Ende wird möglicherweise ein Gebet stehen. Mal schauen.
Sie haben ja mal gesagt, Sie wollen die Ortsumgehung bis an Ihr Lebensende schreiben. Ich hoffe, das ist dann in Kombination mit dem Titel kein böses Omen.
Nee, also ich habe damit früher schon auch ein bisschen kokettiert. Ich habe ja auch mit diesem Begriff Heimatliteratur ein bisschen kokettiert. Aber diese Schublade mache ich zum einen für mich wirklich nicht mehr so leicht auf wie früher, weil der Witz, was das Thema Heimat angeht, inzwischen dahingestorben ist. Das Wort kann man nicht mehr so benutzen. Und das andere ist, ich bin froh, wenn die Ortsumgehung vorbei ist. Also ich rechne damit, dass ich in 6, 7 Jahren fertig bin. Dann habe ich 17 Jahre dafür gebraucht.
Und dann denken Sie sich auch mal wieder was aus, denn Sie haben ja vorher durchaus, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, fiktive Literatur geschrieben.
Ja, das klingt auf den ersten Blick so, aber ich habe in den 4 Romanen vorher so viel mehr 1:1 unmittelbar Dinge aus meinem Leben reingeschnitten, was man aber nicht merkt, also ganze Figuren habe ich da reingeschnitten, was man aber deshalb nicht merkt, weil die Bücher am Anfang einen fiktionalen Rahmen behaupten. Und je nachdem, wie sie die Leserin oder den Leser am Anfang lenken, je nachdem wird der oder die das dann auch in dem entsprechenden Rahmen aufnehmen. Also sei es als fiktional oder sei es als autofiktional oder autobiografisch. Von der Technik, von der Machart her ist vieles identisch.
Aber man denkt ja, es gab ja jetzt in den letzten Jahren viele Diskussionen um diese Autofiktionsliteratur, Karl-Ove Knausgard und sowas eben. Das ist es ja bei Ihnen eigentlich nicht. Aber man denkt das im ersten Moment. Ja. Es ist aber, ich meine, bei Ihnen gibt es einen Erzähler, der dann von dem erzählt, um den es eigentlich geht. Allein schon durch diese doppelten Perspektiven ist es ja eigentlich klar, dass es eine Literarisierung ist, oder?
Also bei mir erzählt ein 41-Jähriger im Jahr 2009 alle diese Bücher. Er sitzt an einem Sommer da, als die Ortsumgehungsstraße um seinen Ort gebaut wird und er schreibt ja selbst eine Ortsumgehung. Das ist schon auch dem autofiktionalen Schreiben, wie wir es jetzt gerade kennen, verwandt und zwar durch Folgendes. Die Romanform, ich will nicht sagen, dass es sich erledigt hat, auf meinen Büchern steht ja auch Roman drauf, aber wenn Sie fiktionale Romane schreiben, dann haben wir in letzter Zeit wieder sehr vorgegebene Schemata, kommt mir vor. Mich erinnert es in letzter Zeit wieder an diese Diskussion um die Sonatenhauptsatzform in der klassischen Musik. Alle haben eine Zeit lang, auch ohne es zu merken, diese Sonatenhauptsatzform immer bedient in jedem ersten Satz einer jeden Sonate, jeder Sinfonie. Und wir machen doch, wenn wir heutzutage Romane schreiben, fiktionale Romane, oftmals dasselbe. Wir wir machen Einleitungen, dann haben wir Personen, die im Regelfall intelligenter sind, als sie im normalen Leben wären. Sie sind nah dran an der Intelligenz des Autors selbst, der ist aber Schriftsteller. Im Buch wird die Hauptfigur aber meistens kein Schriftsteller sein. Und dann wird durchgenudelt, dann gibt es eine Durchführung, dann gibt es Entwicklung und so weiter. Wenn wir aber Strukturen aus unserem eigenen Leben nehmen, dann sind die nicht entwickelt innerhalb eines solchen formalen Gerüsts, sondern bieten was vollkommen anderes an, was auf eine vollkommen andere Art und Weise durchgearbeitet werden muss. Du kannst Einzelnes aus deinem Leben nehmen und in so eine Romanform pressen, dann wird wieder das Übliche raus. Aber du kannst Erzählstränge aus deinem Leben isolieren, die erstmal mit Form, Durchführung etc. nichts zu tun haben und hast dann eine ganz andere Aufgabe vor dir. Und ich glaube, für viele Leute ist das in letzter Zeit einfach spannender, als den 1000. Roman zu lesen.
Wären Sie denn einverstanden, wenn man das, was Sie da machen, als so eine Art philosophische Selbstbefragung mit literarischen Mitteln bezeichnen würde?
Ja, vielleicht. Am Anfang, ich muss mich erinnern, habe ich, glaube ich, das Projekt Polemische Epik genannt. Mhm. Weil der Erzähler ja immer was will. Er macht ja immer Aussagen über die Welt. Mhm. Er wertet ja auch ständig. Und später habe ich für mich dann einen Begriff gefunden, den meine Frau nicht mag. Sie sagt immer, sag das nicht, dann kannst du die Bücher nicht verkaufen. Ich nenne es essayistisches Erzählen.
Wollen Sie sich erstmal in Ruhe räuspern, Herr Mayer?
Nö, ich habe dauernd das Gefühl.
Sie müssen kämpfen mit dem Frosch im Hals.
Das liegt nicht an Ihnen.
Das will ich hoffen. Aber man darf ja nicht vergessen, bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, an komplexem Überbau, der da drin steckt, dass Ihre Bücher auch wahnsinnig lustig sind. Also
Das kann ich nicht wissen.
Ich muss selten so lachen wie bei Ihren Büchern, aber das ist auch so eine traurige Komik. Liegt das vielleicht auch am Scheitern der Figuren, die ja doch auch immer an sich selbst irgendwie scheitern? Ist das an sich was komisch ist?
Ich kann dazu wirklich...
Sie müssen also nicht selbst lachen beim Schreiben.
Nein. Ich weiß, dass das so ist. Das wird mir oft so gesagt. Das war auch beim ersten Roman schon so, beim Welchestag so. Aber beim Schreiben weiß ich das nicht. Also ich finde das alles schon eher teils unendlich traurig. Aber vielleicht entsteht ja gerade dadurch so eine gewisse Komik. Aber kontrolliert ist das nicht.
Wer jetzt Ihre Bände schon gelesen hat, der kennt ja auch schon das Personal. Da freut man sich schon immer, wenn die wieder auftreten. Der Onkel J., der einen geistigen Geburtsschaden hatte, dem haben Sie ein ganzes wunderbares Buch gewidmet. Dann gibt es Ihre Mutter, die Direktorin der Firma war, was ja in der Zeit auch ungewöhnlich war. Ihr Vater, bei dessen Migräneanfällen ich schon immer fast mitleide. Oder auch Ihre eigenwillige Schwester diesmal. Das könnte man nicht besser erfinden, denkt man beim Lesen. Wann ist Ihnen denn das eigentlich so bewusst geworden, wie literaturtauglich Ihre Familie ist?
Das ist mir anhand meines Onkels klar geworden, des Geburtsbehinderten, der für mich ganz unvermittelt im Jahr 2005 oder 2006 zu einer literarischen Figur wurde. Aber auch hier kann ich nur wieder sagen, Achtung, es steht ja Roman drauf. Und jemand wie die Mutterfigur zum Beispiel trägt eindeutig Züge einer ganz anderen Figur, die im Welchestag vorkommt, die wiederum selbst sprachlich initiiert ist durch gewisse Gesprächsformen, wie sie in der Fernsehserie Familie Hesselbach stattgefunden haben. Also da gibt's schon eine starke Translatio durch die Figuren. Und was sie in den Büchern vor sich haben, sind Kunstfiguren. Gerade in der Art und Weise, wie sie aufs Papier kommen können, haben sie starke Vorbilder in der Tradition, teilweise auch, wie gesagt, in Fernsehserien. Das bleibt nicht aus.
Lesen Ihre Verwandten denn, so sie noch am Leben sind, Ihre Bücher auch?
Ich weiß, dass mein Bruder meine Bücher liest und sie immer nennt, deine Bücher, die du schreibst, Andreas, die sind so lau, so wie halbstilles Mineralwasser. Man trinkt's, man merkt gar nicht, dass man gerade was getrunken hat, dann hat man es schon wieder vergessen.
Ich musste jetzt bei dem neuen Band auch an das Doderer-Zitat denken. Wer sich in Familie begibt, kommt darin oben.
Ja, das habe ich jetzt auch oft gehört im Zusammenhang mit dem Buch.
Aber man kann ja tatsächlich mit niemandem sonst so gut scheitern und doch verbunden bleiben wie mit der Familie. Das zeigt Ihr neues Buch ja auch wieder ganz deutlich.
Ja, wobei es mir schon ein bisschen um einen distanzierten Blick darum ging, wie Familie überhaupt funktioniert und nicht nur diese Einzelfigur innerhalb von einer Familie, sondern inwiefern eine Familie teilweise an, ja, auch Mafia-Strukturen dran ist, wie innerlich die Kriege toben, wie nach außen hin man als geschlossenes System auftritt und dass sich das halt in sehr vielen Familien wiederholt. Das wird ja in dem Buch jetzt auch nochmal diskutiert anhand der Frage, was, sagen wir mal so, zwischen 37, 38 und 42, 43 passiert ist. Dinge, die noch Jahrzehnte später wie ein, ja, noch weniger als wie ein Geheimnis durch die Familie getragen werden, sondern schlichtweg gar nicht existent sind, bis man überhaupt durch eine winzige Spur mal darauf kommt, dass die Familie auch in der Nachkriegszeit bedingt ist durch etwas, über das sie sich immer ausgeschwiegen hat.
Das ist auch ganz toll beschrieben, wie Sie da Ihrer Mutter immer wieder dieselbe Frage stellen, mit Abstand von ein paar Jahren sogar, und sie wirklich so formelhaft und fast schon wie in so einem Zwang eigentlich immer dieselbe Floskel darauf antwortet. Das ist, hat ja auch was sehr Musikalisches, wie Sie das komponiert haben. Spielt, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, das spielt ja offenbar auch eine große Rolle.
Das Musikalische?
Ja.
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wenn man nicht eine normale Romanform bedient, dann müssen sie innere Strukturen schaffen, die sie halt erstmal selbst erfinden müssen. Und da ist natürlich sowas wie Motivwiederholung oder auch ein gewisser Rhythmus in der Abfolge der Gedanken, die folgen, die wieder aufgegriffen werden, möglichst tunlichst dann erst wieder nach ein paar 10 Seiten aufgegriffen werden. Also so, dass alles zusammen eine taugliche Struktur bekommt, in der sie als Leserin sich bewegen können. Das ist ganz wichtig und das muss man, wie gesagt, in so einem quasi autofiktionalen Projekt auf eine ganz andere Weise machen. Daher möglicherweise auch immer wieder diese Stellen, die so diese gedankliche Musikalität haben, ja, möglich.
Und bei 11 Bänden da den Überblick zu behalten, ist ja auch schon eine Kunst für sich.
Ich hatte ja nie einen Überblick. Das ist ja das ganz Wichtige an dem Projekt für mich gewesen, dass ich von Anfang an jedes Bandes nie weiß und wusste, was drin vorkommen wird und wie sich das entwickeln wird. Deshalb entwickeln, wenn ich mal positiv über mich sprechen soll, die Bände auch so eine schöne Unabhängigkeit voneinander, weil jedes Buch eine neue Form hat, jedes Buch einen neuen Gedankenkosmos in sich hat, der niemals zur Doublette eines anderen Buchs aus der Reihe wird, sodass auch diese Erzählerfigur in jedem der 11 Bände immer wieder sozusagen neu erzählt wird.
Und Sie wissen gar nicht, wie es weitergeht, außer dass es beim lieben Gott endet. Das ist doch eine gute Aussicht. Danke, Andreas Mayer. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Und der Roman Die Familie und alle anderen Bücher der Ortsumgehung sind beim Surkamp Verlag erschienen. Und dieser Band jetzt kostet 20 €.